Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast, ein Mann, dem das genaue Hinsehen zu eigen ist, Carsten Thielker. Er ist Fotograf, Pulitzer-Preisträger, er war Kriegsreporter für Associated Press und hat die Gräuel während des Völkermords in Ruanda fotografiert. Nach 25 Jahren ist er jetzt nochmal zurückgekehrt in dieses immer noch versehrte, inzwischen aber sehr andere Land und erst seit ein paar Tagen wieder in Deutschland. Herzlich willkommen bei uns, Herr Thielker. Grüß Sie.
Ja, guten Morgen, Frau Timm.
Herr Thielker, mit welchem Bauchgefühl saßen Sie denn im Flugzeug auf dem Weg in ein Land, in dem Sie mehr Tod als Leben gesehen haben damals?
Ja, der Bauch war eigentlich ganz in Ordnung, aber es war schon spannend. Ich war sehr gespannt, was passiert und wie das Land sich entwickelt hat in den letzten 25 Jahren.
Auch ein bisschen Angst?
Angst eigentlich nicht, weil ich eigentlich wusste, dass es ein sehr gut entwickelt und sehr sicheres Land geworden ist im Laufe der Jahre.
Carsten Thielker hat viel gesehen als Kriegsfotograf in Ruanda. Zweimal war er da als Pressefotograf 1994, als dort ein Völkermord wütete. Und in diesem Jahr, er ist erst seit ganz kurzem zurück. Herr Thielker, Ihre Bilder aus Ruanda sind verknüpft mit einem Namen, den man da gar nicht so erwartet. Die Fotoreihe heißt Linus in Ruanda. Wer ist denn Linus?
Linus ist eigentlich der Neffe, also mein Neffe, der Sohn meines Bruders. Und ich habe mich während dieser Zeit, in der ich Krisengebiete bereist habe, habe ich mich oft bei meinem Bruder ausgeruht auf dem Land und habe da einfach diese glückliche Kindheit meines Neffen nebenbei fotografiert. Und daraus ist die Idee entstanden, das weiterzuführen und auch jetzt nochmal nach Ruanda, aber auch nochmal Linus zu fotografieren.
Linus, sagen Sie, aber Linus, der hat dann wahrscheinlich eine relativ unbeschadete Kindheit gehabt, verglichen mit dem, was Sie gesehen haben.
Das auf jeden Fall, aber das ist natürlich, also Linus ist Kampfsportler geworden, Martial Art Sportler. Und hat als Trennungskind vielleicht auch das ein oder andere Trauma in Deutschland erlebt.
Sie waren, Herr Thielker, Kriegsfotograf im Bürgerkrieg in Jugoslawien, in Somalia und vor allem eben in Ruanda. Aus welchem Antrieb heraus wollten Sie damals fotografieren, was die meisten nicht mal sehen wollen?
Da bin ich, glaube ich, ein bisschen reingerutscht. Und zwar bin ich ja 1990 zu Associated Press gekommen und wollte eigentlich da auch so weit wie möglich kommen. Das heißt, ich wollte reisen. Dass diese Reisen bei einer Nachrichtenagentur dann darauf hinauslaufen, dass sie entweder Sport, Politik oder Kriege fotografieren, das konnte ich nicht so genau übersehen am Anfang.
Sport, Politik oder Kriege?
Genau.
Eine ganz eigene Auffächerung. In Ruanda wurden damals 800.000 Menschen getötet in knapp einem Vierteljahr in einem kleinen Land. Wie haben Sie denn da gearbeitet? Das kann man sich unendlich schwer vorstellen, wie man da arbeitet als Fotograf.
Ja, Sie müssen sich vorstellen, Sie kriegen einen Anruf, Sie sollen nach Ruanda, dann sitzen Sie mit Ihrer Freundin am Tisch, die sagt, wo ist denn Ruanda? Dann fliegen Sie mit einer amerikanischen Militärmaschine nach Nairobi und von Nairobi nach Kigali, Ruanda, und versuchen dort mit Hilfe der UN eine Art Logistik aufzubauen. Das heißt, Sie brauchen als Agenturfotograf Strom und Wasser und Kommunikationsmittel, also Telefon. Das ist, und parallel müssen Sie gucken, dass Sie Fotos machen von dem aktuellen Geschehen.
Das ist das Technische. Das hat man eigentlich an vielen Orten der Welt, wenn man sich neu einrichtet. Aber welche Bilder haben Sie selber vor dem inneren Auge, wenn Sie an dieses Kriegsgebiet, Bürgerkriegsgebiet denken? Was hat sich eingebrannt?
Eingebrannt haben sich natürlich einfach diese Zersetzung von Körpern, also der Geruch von Toten, unvorstellbare menschliche Anblicke. Also das hat sich, glaube ich, schon bis heute noch eingebrannt.
Menschen in Stücken.
Menschen in Stücken, aber auch in Verwesungszuständen. Also die lagen ja zum Teil Wochen einfach in Kirchen oder draußen auf der Wiese und sind dann einfach langsam zersetzt worden. Also Kleidung und Knochen, würde ich sagen, sind dann übrig geblieben.
Gibt es auch Bilder, die Sie nicht gemacht haben? Also entweder aus Respekt oder weil auch die innere Hemmung zu groß war?
Es hat eine Grenze gegeben, und zwar so ein Kirchenmassaker, wo wirklich Menschen zuhauf in einem Raum lagen, übereinander. Und das konnte ich einfach visuell nicht mehr darstellen. Das überstieg wirklich auch meine Vorstellungskraft. Und ich habe auch nicht gesehen, was für ein Bild daraus kommen soll, was das irgendwas erklären könnte.
Erklären könnte ist ein schönes Stichwort. Herr Thielke, ich habe mal die Fotografin Anja Niedringhaus hier zu Gast gehabt, die als Kriegsreporterin in Afghanistan war und dort auch vor 5 Jahren umgekommen ist. Und die sagte, als junge Fotoreporterin habe sie geglaubt, sie macht die entsprechenden Bilder und dann würde die Welt mit dem Krieg sofort aufhören oder zumindest sehr bald. Das hätte sie in einem Winkel ihres Herzens gehofft. Werde ich nie vergessen. Wie ging Ihnen das?
Ich hatte den Ansatz nie. Also ich bin eher ein Verfechter der Theorie, dass Geschichte sich wiederholt, dass der Mensch älter wird, aber nicht weiser. Und dass ich, glaube ich, die Welt mit meinen Bildern auch nicht retten kann. Also ich habe weder eine Mission noch eine Vision, glaube ich. Und das war für mich dann auch Grund, Kriegsberichterstattung dann auch aufzugeben.
Es gibt dieses entsetzliche Wort to shoot pictures, Bilder schießen. Und als Kriegsreporter ist man nah dran, muss auch nah dran sein. Wie stehen Sie zu diesem Ausdruck, Bilder schießen?
Wow, schwierig. Ja, natürlich ist die Kamera eine Art Waffe. Und natürlich verhält man sich als Kriegsfotograf ähnlich wie ein Soldat. Nur, dass man halt eine Kamera statt einem Gewehr in der Hand hat. Und natürlich schießt man Leute ab. Das heißt, jeder Mensch hat ja eine Seele und vielleicht wird diese Seele festgehalten, was vielleicht gar nicht sein soll. Man schießt, natürlich schießt man auch.
Man schießt mit der Kamera?
Ja.
Die ja zugleich auch Distanz schafft. Also Menschen leiden, sie bringen Bilder mit dem Ziel, die Welt zu informieren. Aber in dem Moment hat man ja vielleicht auch den Impuls zu helfen oder ist fassungslos und sie stehen da mit ihrer Kamera. Was ist das für ein Spannungsverhältnis?
Das ist ein großes Spannungsverhältnis und das ist auch nicht zu lösen. Ich habe mir natürlich für mich gesagt, ich bin da Besucher eines Konfliktes in einem Land, in dem Menschen ihren eigenen Konflikt austragen und ich beobachte den von außen mehr oder weniger. Und natürlich wäre es fatal, habe ich mir gesagt, sich da involviert zu werden. Das heißt, ich habe schon versucht, immer eine emotionale Distanz aufzubauen.
Wie groß ist die Gefahr für Sie selbst gewesen? Sind Sie in gefährliche Situationen für Ihr eigenes Leben geraten?
Auf jeden Fall, also in verschiedenen Formen. Das heißt, wenn man im Jugoslawienkrieg eher über Granaten und Scharfschützen, in afrikanischen Ländern eher durch direkten Kontakt mit den Bürgerkriegsparteien, die sehr eng an einem dann sind. Oder auch dann später noch in Grozny über schwere Artillerie. Also ja, natürlich ist man absolut in Lebensgefahr.
Der Fotograf Carsten Thielke ist unser Gast. 1995 erhielt er den Pulitzer-Preis, die angesehenste Auszeichnung für Pressefotografen. Kriegt man den für ein einzelnes Foto oder fürs Gesamtwerk und eine ganze Reihe wie diese Fotos aus Ruanda, die Sie da 94 gemacht haben?
Nein, der Preis wurde uns vergeben, das heißt drei meiner Kollegen und mir damals für die Serie über Ruanda 94. Der Pulitzer-Preis an sich ist ja in mehr als 30 Kategorien, das, amerikanischen Kulturlebens wird er vergeben, also Literatur, Theater und so weiter.
Mit der Kriegsfotografie haben Sie dann aber wenig später aufgehört. Was gab den Ausschlag dafür?
Der Ausschlag war, glaube ich, dass mir diese Mission fehlte, dass ich nicht mehr mein Leben riskieren wollte für eine Sache, die eigentlich für mich keine Idee hatte, also wo ich nicht dahinter stehen konnte. Ich wollte aber insgesamt mit Agenturfotografie aufhören.
Aber warum konnten Sie nicht mehr dahinter stehen? Sie haben uns erzählt von dem, was Sie in Ruanda gesehen haben, was man ja kaum aushält. Ich dachte, das sei vielleicht eher Erschöpfung und Überforderung gewesen. Auf Ihnen fehlte eine Idee?
Ich glaube, die Nachrichtenwelt hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert und Nachrichten werden mehr und mehr zur Unterhaltung. Und also Ruanda ist ja nur so groß geworden, weil durch die Wahlen in Südafrika amerikanische Fernsehteams dann noch nach Ruanda geschickt worden sind auf dem Rückweg. Mhm. Sonst hätte Ruanda gar nicht diese Bedeutung bekommen damals.
Also es kam mir nicht mehr ehrlich vor.
Es kam mir nie ehrlich vor.
Mhm. Weil die Bilder, die man in die Welt gibt, immer besondere Intentionen haben und weil man die Wirklichkeit gar nicht fotografieren kann?
Man kann das eigentlich nicht erklären, genau. Man kann über Bilder ganz schwer eigentlich was transportieren, was eine globale Allgemeingültigkeit hat. Und das ist ja, wenn man so sagt, das wäre ja der Ansatz oder das, was. Und das scheitert aber, weil natürlich global wir verschiedene Wertesysteme und Ikonen auch haben. Das heißt, Bilder werden in verschiedenen Teilen der Welt auch verschieden gewertet, interpretiert. Das heißt, ich schaffe es eigentlich als Fotograf eigentlich kaum, ein Bild zu machen, was global funktioniert, für alle verständlich ist.
Mhm. Sie sind nochmal zurückgekehrt nach Ruanda, nach 25 Jahren, in ein gänzlich anderes Land. Warum wollten Sie da nochmal hin?
Ich wollte dahin, weil ich mit Ländern, in denen ich den Krieg fotografiert habe, auch den Frieden erleben möchte. Und das dann wirklich auch eine Reise wurde. Das 1994 war ja ein Kriegseinsatz. Das hier war dann wirklich die Reise, vielleicht auch eine Versöhnung mit einem Land, das ich vorher nur kannte in einem Ausnahmezustand.
Mhm. Es sind Bilder zum Teil voller Lebensfreude, Menschen, die lachen, die tanzen. Ein ganz kleines ist mir sehr in Erinnerung. Sie haben den ganz respektvoll und sehr ästhetisch den Bauch einer Schwangeren fotografiert. Nur den Bauch, wir sehen ihr Gesicht nicht, ganz prall. Und über diesem Bauch ist ein Plissé-Kleid, das sich in unterschiedlichen Falten mitwölbt. Ich fand das ein wunderschönes Foto, ganz gelb, ganz sonniges Gelb. Also ein Bild, in das man viel reingucken kann. Was gucken Sie in dieses Bild hinein? Was wollen Sie mit diesem Bild erzählen?
Man sieht so Bilder und ich weiß nicht, wie es passiert, aber ich habe so einen automatischen Auslösemechanismus dann in mir, wo ich denke, ich muss dieses Bild machen. Und es ist natürlich die Wertschätzung vielleicht fürs Leben, ich weiß es nicht. Ich fand das, es war also ein goldenes Kleid fast. Und ich finde einfach Leben generell oder werdendes Leben finde ich faszinierend.
Sie haben tausende Bilder gemacht, aber so an ein einzelnes können Sie sich sofort erinnern? Sie mich bei der Farbe sofort korrigiert haben, ist fast Gold.
Ja, klar.
Welche Bilder aus diesem neuen Ruanda sind Ihnen denn besonders präsent? Ihnen selber?
Das sind schon.
Wie sind die Menschen Ihnen begegnet auf dieser Reise?
Die Menschen waren sehr freundlich, bis man sie fotografieren wollte, muss man sagen. Also Ruanda ist wirklich extrem schwierig, Bilder zu machen. Bei offiziellen, also wie diesen Trauergedenkmarsch, die Trauergedenkveranstaltung im Stadion, das waren Momente, die haben mich auch wieder versöhnt, weil natürlich in diesem Stadion vor 25 Jahren auch Granaten gefallen sind und ich jetzt auf einmal mit 10.000 anderen Menschen dort irgendwie diese Feierlichkeiten begleiten konnte.
Wie versehrt ist dieses Land 25 Jahre danach noch? Es gibt doch kaum eine Familie, die nicht einen Toten zu beklagen hat.
Absolut. Also ich bin ja über so ein kleines Fotozentrum wirklich in so Kreise von Artisten, von Künstlern und Tänzern gekommen. Und fast jeder hatte irgendeine Geschichte zu erzählen über den Genozid, über den Völkermord und den Verlust von Familienmitgliedern.
Und das erzählen die Menschen dann so freiwillig?
Nein, das dauert. Aber
das dauert.
Das dauert. Also ich war ja 5 Wochen da und so im Laufe der Zeit kommen so Geschichten halt dann zutage.
Haben Sie Anknüpfungspunkte gefunden? Haben Sie Menschen wieder getroffen, die Sie damals schon mal getroffen haben?
Nein, ganz unmöglich. Neue. Ganz unmöglich. Die sind ja meistens erst da geboren. Also ich habe ja speziell nach Menschen geguckt, die so alt sind wie mein Neffe, also so um 30 herum.
Der Linus?
Genau, der Linus. Und das heißt, die sind ja gerade geboren oder waren Kinder in der Zeit.
Wie würden Sie das Lebensgefühl der Menschen dort heute beschreiben? Wie haben Sie es erlebt?
Ja, ein sicheres, geordnetes, relativ komfortables Leben für die meisten Stadtbewohner in der Hauptstadt Kigali. Auf dem Land viel mehr Armut, Bevölkerungsexplosion und schwierig zu erklären, also schwierig zu einzuschätzen, wie das weitergeht.
Mit der Kriegsfotografie hat Carsten Thielke aufgehört, aber die Begeisterung fürs Medium selbst, fürs Fotomachen, die begann wohl ganz früh. Herr Thielke, können Sie sich noch an Ihr allererstes Foto erinnern?
An das allererste vielleicht nicht, aber an die ersten Bilder, die wurden entwickelt in der Schule bei einer Foto-AG. Und es war schon spannend zu sehen, wie sich in so einer Chemikalie auf einmal ein Bild herauskristallisiert und immer schöner in Wasserwellenbewegung irgendwie ja, sich entwickelt sozusagen.
Das Wunder des Entwicklungsbades, ja. Das kennen wir heute gar nicht mehr, wo das alles digital ist. Bedauern Sie das?
Absolut, das ist so schade. Das ist so ein schöner Prozess, finde ich, der da stattfindet, ja.
Haben Sie bei sich zu Hause noch so eine Fotoecke, wo Sie so richtig schön altmodisch im Dunkeln...
Nee, leider gar nicht mehr. Nee, es wäre ein Luxus und nee.
Aber so kam die Faszination im Dunkeln gucken, wie sich ganz, ganz langsam in so einer Flüssigkeit...
Und auch selber einfach, das selber zu kontrollieren zu können und selber sich ausdrücken zu können mit Bildern. Das war schon irgendwie, ja. Aber ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass das ein teures Hobby ist und habe dann schon mit 16 angefangen, für eine Tageszeitung zu arbeiten. Also.
Oh! die Foto-AG aber damals für den Schüler, Carsten Thielke, der Höhepunkt der Woche?
Ja, ich habe auch viel Sport gemacht und so, aber... es war schon einfach, das war auf jeden Fall klar, ich wollte auf jeden Fall Fotografie zu meinem Hobby machen, das war ganz sicher.
Sie sind groß geworden in einer ziemlich großen Familie, aber in einem winzig kleinen Dorf. 4 Geschwister waren Sie, Sie sind als Städter dorthin gekommen, in ein ganz kleines Dorf, da muss man sich erstmal behaupten, oder?
Genau, also wir sind eigentlich zwangsverpflanzt worden durch den Beruf meines Vaters von Köln auf ein Dorf in Westerwald und waren auch da eigentlich immer die Zugezogenen, was schon schwer war und bestimmt auch für meine Jugend irgendwie, ja, bestimmt mit ausschlaggebend.
Inwiefern hat sich der Städter unter den Landkindern, unter den Dorfkindern einfach nicht wohlgefühlt oder haben Sie ihn nicht akzeptiert? Wie war das?
Man war einfach Fremder, genau. Es gab einen Dialekt, den man nicht gesprochen hat. Man ist auf eine Schule gegangen, wo die anderen nicht hingegangen sind. Und man hat im Neubaugebiet gewohnt. Und dazu kam noch, dass ich klein, dick, rote Haare und Sommersprossen hatte. Und das war keine gute Konstellation.
Heute alles nicht mehr der Fall.
Heute, genau.
Aber damals immer der Letzte, der in die Fußballmannschaft gewählt wurde.
Sozusagen.
Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich war dann Torwart, genau.
Sie haben uns erzählt, dass Sie schon mit 16 angefangen haben, bei der Zeitung zu arbeiten als Fotoreporter. Taschengeld aufgebessert? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das, als Hobby war es zu teuer und deshalb suchte ich nach einer Einnahmequelle. Und ein Freund von mir meinte, ja, geh doch mal dahin zur Lokalredaktion. Und das habe ich gemacht. Und dann saß ein Redakteur Anfang 20, der sagte, ja, schlepp mal was an. Und dann habe ich angeschleppt und so langsam entwickelte sich das.
Von der Goldhochzeit über den Kaninchenzüchterverein bis zum Sportwettkampf, oder?
Genau das.
Die ganze Themenbreite.
Die ganze Themenbandbreite. Mhm.
Herr Tieker, es gab einen echten Coup in Ihrem Leben. Sie sind nämlich noch sehr jung, einfach so beim Chef von Associated Press in New York hereinspaziert, um sich als Fotoreporter zu bewerben. Andere schreiben da ganz ängstlich Bewerbung. Sie sind gleich da gewesen. Wie muss ich mir das vorstellen? Woher die Chuzpe?
Woher, bitte was?
Woher den Mut, das so zu machen?
Das war der Drang. Ich habe nach vielen Jahren Lokalzeitung einfach immer wieder Bilder gesehen und da stand AP drunter und ich fand die Bilder die besten. Das heißt, es war der Drang, ich wollte auch zu AP, so eine Agentur. Und AP fand ich die beste der Welt. Also bin ich nach New York geflogen und habe mir einen Termin beim Chef irgendwie geholt. Also was in Amerika einfach wunderbar ist, ist, dass man einen Termin bekommt.
Gut, da war sicherlich auch ein bisschen Glück dabei und das hat damit zu tun, dass die Amerikaner sowas machen. Aber trotzdem, genau. Sie saßen da als junger deutscher Fotograf im Westerwald und man würde ja meinen, da schreibt man eine Bewerbung mit schweißnassen Fingern oder so. Sie sind nach New York geflogen und dachten, wird schon klappen?
Ja, ich hatte auf jeden Fall was heißt, wird schon klappen? Darum geht es bei mir dann nicht, sondern ich muss Sachen machen. Manchmal muss ich Sachen machen und zumindest probieren.
Sie haben sie ja auch genommen bei AP.
Ja, aber also wenn ich eine Bewerbung geschrieben hätte, wäre die wahrscheinlich in Frankfurt gelandet und ich wäre in die Ablage gekommen. So kam die über New York nach Frankfurt und die deutsche Zentrale von AP hat sich gewundert, wo kommt diese Bewerbung her?
Also der Chef von AP New York hat sie dann zurückgeschickt nach Deutschland, aber zu seiner Agentur. Ich frage mich was anderes. Warum, glauben Sie, hat man diesen jungen Mann genommen?
Ich glaube, dass Agenturfotografen absolut Alpha-Tiere sind. Das heißt, die müssen schon ein gewisses Durchsetzungsvermögen mitbringen. Und Eigeninitiative ist da auch sehr gefragt. Deshalb habe ich, glaube ich, gute Voraussetzungen gehabt.
Aber dann steht man da im Büro des Chefs von AP und sagt, wissen Sie, ich habe Durchsetzungsvermögen, Sie müssen mich unbedingt nehmen. Geht das wirklich so?
Naja, man bringt natürlich auch seine Bilder mit aus der Vergangenheit. Aber ein großer Teil ist, glaube ich, wirklich, dass man diesen Willen hat.
Der Wille, sich da auch durchzusetzen und einen Weg zielstrebig zu gehen.
Absolut, weil Agenturfotografie ist ein absoluter Leistungssport. Das heißt, wirklich nur die Besten kommen dann auch.
Heute machen Sie ganz andere Dinge und verdienen wahrscheinlich sehr viel weniger Geld, oder? Wenn ich Sie direkt fragen darf.
Ja, absolut. Aber ich bin ein Mensch, der nie eine Sache nur machen möchte, sondern ich versuche immer zu gucken, was gibt es noch so auf der Welt. Und dass es bei mir weiterhin Fotografie ist, das glaube ich, das kann ich nicht mehr verändern. Aber ich kann verändern, was ich fotografiere. Dass es finanzielle Nachteile hat, absolut, ja.
Wo sind denn die Tausende, die Zehntausende Bilder aus Agenturzeiten geblieben?
Naja, einen Großteil habe ich digitalisiert, das Wichtigste, und der Rest ist in meinem großen Keller.
Jetzt muss ich, Herr Tilker, ja doch mal die Gretchenfrage loswerden. Was ist denn ein gutes Bild? Wann ist ein Bild ein gutes Bild?
Ja, eine wahnsinnig tolle, globale, große Frage. Große Antwort von mir, würde ich behaupten, wenn es etwas im dem Betrachter auslöst, wenn es Emotionen auslöst, wenn es irgendwie tiefer geht als die Ratio, dann ist es, glaube ich, ein gutes Bild.
Wissen Sie selbst, wenn Ihnen ein solches Bild gelungen ist in dem Moment, oder merken Sie das erst hinterher beim Durchsehen?
Ich merke es, glaube ich, meistens, wenn ich es gemacht habe. Also ich merke es ja auch manchmal, Situationen schreien manchmal und die schreien macht dieses Bild. Mhm. Und das heißt, dann muss ich auf Leute auch direkt zugehen oder muss den Auslöser drücken.
Wann hat es zuletzt geschrien?
In Ruanda hat es schon öfters gut geschrien. Mhm. Aber das war sehr schwierig da, weil die Menschen sich halt extrem schwer fotografieren lassen.
Ja, es ist ja auch eine Sache, es kommt auf jemand auf einen zu und sagt, kann ich Sie mal fotografieren? Ich sage ganz ehrlich, ich würde immer spontan sagen, nein. Und Sie waren dann noch ein Mensch, erkennbar aus einem anderen Kulturkreis, mit einer anderen Sprache, erkennbar ein Profi. Wie überwinden Sie da Hürden?
Ich habe es auch mit meinem Charme versuche ich natürlich auch in Ruanda die Leute zu beeindrucken, das, was mir aber schwerlich gelungen ist. Und irgendwann schwenkt man dann um und sagt, ich nehme euch diese Bilder nicht im Bösen, sondern im Guten, weil ich schöne Bilder von euch machen möchte und ich will schöne Sachen von euch zeigen, das schöne Leben. Und das gibt mir die Berechtigung, das auch ohne die Genehmigung der Menschen dann zu machen.
Ich will nicht haben, ich will auch was geben, so dieser Gedanke dahinter.
Ja, ich will was zeigen von euch, auch wenn ihr das nicht versteht oder nicht zulasst. Aber ich habe es für mich, denke ich, ich habe die Legitimation als Fotograf, das zu zeigen von euch.
Mhm. Farbig oder schwarz-weiß ist für manche Fotografen fast eine Glaubensfrage. Wie ist das bei Ihnen?
Ist keine.
Mhm. Sondern? Beides oder?
Komposition und Inhalt. Das kann in Farbe, aber auch in Schwarz-Weiß funktionieren.
Das ist interessant. Gibt es nicht Bilder, die in der einen oder anderen Form mehr Wirkung entfalten?
Ich glaube, das schwankt so ein bisschen nach Saison. Also das wechselt sich so ein bisschen ab, so alle paar Jahre.
Mhm. Ruanda war ein Zurückgehen in die eigene Vergangenheit, ein Neubeleuchten eines Landes. Was fotografieren Sie heute eigentlich vor allem, wenn Sie eben nicht mehr als Berichterstatter in Kriegsgebieten, in Krisengebieten sind? Was fotografieren Sie vor allem, Herr Tilker?
Ich fotografiere, weil ich einfach Geld brauche zum Leben, viel Events, Dokumentation von Bau im Baugewerbe, aber immer noch für die kleine Tageszeitung, auch journalistisch. Und und habe immer noch den Luxus, auf die Straße zu gehen und Straßenfotografie für mich zu machen.
Mhm. Sind das so die zwei Seiten des Carsten Tilker? Einmal fotografieren, um zu leben, und zum anderen die eigenen Projekte wie Linus in Ruanda?
Absolut. Mhm. Also ohne die freien Sachen, glaube ich, wird man als Fotograf irgendwie relativ stumpf und es ist, glaube ich, immer wichtig, sich diese Freiheit zu erhalten.
Den Linus, der heute ungefähr 30 ist, haben Sie fotografisch in seinem Leben begleitet? Ist er eigentlich ein gutwilliges Modell? Hat er immer Lust, sich fotografieren zu lassen?
Erstaunlicherweise jetzt wieder mehr als früher. Also ich habe ihn wirklich ein paar Jahre begleitet und irgendwann hat es ihn, glaube ich, ziemlich genervt. Jetzt ist er wieder total interessiert daran. Das heißt, ich werde jetzt zu seinem 30. Geburtstag am Ende Juni dahin reisen und werde mir mal anschauen, was er jetzt macht.
Und welche Bilder charakterisieren den Linus am besten? Welche sind Ihnen die liebsten von ihm?
Die neuen oder die alten?
Na, überhaupt.
Ich glaube, ein großes Herz, aber einen großen Körper und ein wahnsinniges Schutzschild hat er sich aufgebaut mit seinem Körper und seinem Kampfsport. Und darunter ist aber ein sehr sensibler, manchmal auch einsamer junger Mann.
Mhm. Herr Tieker, ich habe von Ihnen einen Satz gefunden: Die besten Bilder konnte ich leider nicht machen. Welche wären das denn?
Ja, die man sieht und wo die Kamera gerade nicht am Start ist oder wo Menschen sich nicht fotografieren lassen. Ah, das durchzieht mein Leben. Ich habe schon so viele Bilder gesehen, die ich gerne gemacht hätte und da, ja.
Die haben Sie dann bei sich gespeichert, die hat noch keiner gesehen.
Die hat man dann für sich im Kopf, genau.
Von unseren Gästen erbitten wir uns ja immer ein Porträt. Und der Fotograf Carsten Thielke hat uns ein Bild geschickt, wo da sind Sie selbst zu sehen mit der Kamera in der Hand. Und dieses Bild ist in 1000 Splittern aufgesplittert, nicht zerstört, aber lauter kleine Ausschnitte von Carsten Thielkes Gesicht, wie ein Kaleidoskop fast, aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Herr Thielke, die 1000 Facetten Ihrer Person oder was soll dieses Bild erzählen?
Ja, auf eine Art ja. Die multiple Persönlichkeit. Ich glaube natürlich auch, dass jede Persönlichkeit plural ist und dass es nicht nur ein natürlich hat jeder eine Linie, aber es hat jeder hat viele Facetten.
Mhm. Wie ist das Bild entstanden? Wie macht man sowas?
Das ist Zufall. Das ist auf dem Teufelsberg entstanden beim Besuch da.
In Berlin. Und dann haben Sie es aber technisch irgendwie aufgesplittert.
Überhaupt oder? Nicht mehr. Das ist ein
Kunst. Also
ich habe es ist eigentlich ein Kunstwerk, was da stand. Ich habe es nur benutzt, um mich darin zu fotografieren.
Herr Thielke, wer darf Sie eigentlich noch fotografieren oder traut sich niemand einen Schnappschuss vom Fotografen zu machen?
Doch, jeder darf mich fotografieren, gerade weil ich ja das Recht für mich auch in Anspruch nehme, dass ich jeden fotografieren möchte, darf mich natürlich auch jeder fotografieren.
Na gut, aber die Bilder, die Sie uns geschickt haben, haben Sie selber gemacht.
Ja, es gibt halt kaum gute Porträts von mir.
Da geht der Fotograf dann auf Nummer sicher und hat seine eigenen Qualitätsansprüche.
Man kommt einfach nicht dazu, gute Porträts machen zu lassen.
Mhm. Der Linus, dreht er den Spieß manchmal um und fotografiert dann seinen Onkel, wenn der ihn gerade wieder abgelichtet hat?
Nee, macht er nicht. Nee, der lässt sich nur fotografieren.
Danke für diese Stunde. Carsten Thielke war zu Gast hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute für Sie auf Ihrem Weg, auf Ihrem unabhängigen Weg mit diesen vielen sehr verschiedenen und eindrucksvollen Fotogeschichten. Danke, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen.